Die Gegensprechanlage.
Harry Potter. Such an honor it is.
Harry Potter und seine getreuen Mitzauberlehrlinge haben uns nun bald 7 Jahre im globalisierten Konsumgütermarkt beglückt, in allen denkbaren Formaten. Nach dem Erscheinen der deutschen Ausgabe von Harry Potter Band 5 haben wir beschlossen, auch ein paar Fragen zu stellen. Welche Inhalte der Jugendfiktionsreihe verzaubern die Kinder und Erwachsenen und welche Informationen transportieren die mitgelieferten Konsumgüter? Könnte es sein, dass Harry Potter ein neoliberales Märchen, ein Manifest des zeitgenössischen eurozentristischen Großbritanniens ist, ein Herr der Ringe für eine neue Generation oder Grimms Märchen im Mixer der faschistischen Postmoderne? Zuerst wollen wir jedoch für all diejenigen, die es bis jetzt vermieden haben, sich mit dem Harry Potter-Symptom zu infizieren, hier eine kurze Inhaltsangabe vorausschicken. Harry Potter ist eigentlich eine Buchreihe von 7 Bänden. Davon sind inzwischen neben dem ganzen Marketing-Schnickschnack 5 Bände auf dem Markt. 7 Bände? Eine bedeutungsschwangere biblische Zahl. Weil die Bücher angelehnt sind an die Schuljahre der Zauberschule, die Harry Potter seit seinem 11. Lebensjahr besucht. Hogwarts. Der Hauptschauplatz der Erzählreihe. Jeder Band umfasst also ein Schuljahr und erzählt die Geschichte einer Pubertät. In jedem Band wird die Welt der Zauberei in Mitteleuropa oder, um genau zu sein, in Großbritannien etwas dichter. Und Harry Potter erlebt jedes Mal ein noch grausigeres Abenteuer gegen den abgrundtief bösen, mächtigen Zauberer Lord Voldemort, der zurück an die Weltherrschaft bzw. die Herrschaft in Großbritannien möchte. Großbritannien also als Nabel der Welt.
Hallo, mein Name ist Bond. Potter, ich bin ja Teen Agent.
Aber letztendlich werden Harry Potter und seine Getreuen wohl doch siegen. Lord Voldemort und Harry Potter verbindet eine lange Feindschaft. Voldemort tötete Harry Potters Eltern, verlor jedoch bei dem Versuch, auch Harry Potter zu töten, seine Macht. So wurde Harry Potter unwissentlich zum Volkshelden der Zauberwelt. Der kürzlich erschienene Band 5 folgt auch diesem Muster, ist aber enttäuschend langatmig und nicht wirklich komplex. Der Band ist, so einige Kritikerinnen, einfach um mindestens 200 Seiten zu lang. Die viel gelobten, komplexen Charaktere verlieren endgültig ihre Farbigkeit und verkommen zu Typen. Rowling beginnt ihre Geheimnisse auszuplaudern, um die Konsumentinnen bei der Stange zu halten. Durchhalteparolen für die 2 ausstehenden Bände, sowie den zu erwartenden Endkampf zwischen Gut und Böse. Ja.
Thank you.
Inzwischen ist aber Harry Potter der Volksheld vieler Konsumentinnen, welche die edukativen Aspekte der Reihe als positiv hervorheben.
Jetzt lesen endlich auch Kinder und Jugendliche und Menschen, die sonst nicht lesen würden.
Aber warum genau Harry Potter? Immerhin sind es pro Band viele hundert Seiten, die gemeistert werden müssen, was für Leute, die eigentlich nicht lesen, doch ziemlich erstaunlich ist. Eine einfache Antwort drängt sich auf, nämlich, dass in den Harry Potter-Erzählungen eine Parallelwelt geschaffen wird, die den Konsumentinnen vorgaukelt, komplex genug zu sein, um in sie längerfristig flüchten zu können. Alice Rotschuh und Rotkäppchen konnten das nicht. Vielleicht, weil Harry Potter eben, wie andere neoliberale Phänomene, scheinbar einer Logik und einem Verständnis unterliegen, das theoretisch in Echtzeit funktionieren könnte. Wie die Chatrooms des World Wide Web, Telefongespräche oder der 11. September. Nicht aber Momo oder Rumpelstilzchen. So legt Rowling gesellschaftliche Phänomene in der Zauberwelt chronologisch parallel zu realen historischen Zusammenhängen an. Albus Dumbledore, der Direktor der Zauberschule Hogwarts und zentraler Verfechter für Gerechtigkeit und das Gute, besiegte ausgerechnet 1945 den bösen Zauberer Grindelwald.
Warum der wohl einen deutschen Namen hat?
Und Harry Potter, der jugendliche Verfechter des Guten, der unfreiwillig zu dieser Rolle kommt, hat am gleichen Tag Geburtstag wie seine Autorin. Beide kämpfen nicht unbedingt unfreiwillig gegen ein System, das gegen sie als Person arbeitet. Und deshalb müssen beide immer wieder eingreifen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Zumindest stellt sich die Autorin selbst und ihr alter Ego so gerne dar. Von der arbeitslosen Grundschullehrerin zur gefeierten Selfmade-Bestseller-Autorin zur reichsten Frau Englands. Harry Potter hat eine vergleichbare Karriere hinter sich. Vom ungeliebten Waisenkind zum gefeierten Volkshelden.
But one thing's absolutely certain. Something about you stumped him that night. That's why you're famous. That's why everybody knows your name. You're the boy who lived.
Also amerikanisch-kalvinistische Ansätze? Wenn dir die Gesellschaft oder das System nicht hilft, dann hilf dir selbst? Diesen Ansatz in den Harry Potter-Erzählungen zu vermuten, ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Bedenkt man, was für ein Gesellschaftsbild Rowling vor den Augen der Leserinnen oder der konsumierenden Öffentlichkeit entstehen lässt. Eine rassistische Zweiklassengesellschaft, die alles andere als sozial oder politisch engagiert oder aufgeklärt ist. Auf der einen Seite die Tumpenmuggel, Menschen ohne magischen Fähigkeiten, und Kreaturen wie die versklavten Hauselfen, und auf der anderen Seite die denkenden und lenkenden Zaubererinnen. Die eigentlichen Lenker der Historie und des Weltenschicksals.
How could you not be? My perfect sister being who she was. Oh, my mother and father were so proud the day she got her letter. We have a witch in the family. Isn't it wonderful? I was the only one to see her for what she was. A freak. And then she met that Potter. And then she had you, and I knew you would be the same, just as strange, just as abnormal. And then, if you please, she went and got herself blown up, and we got landed with you.
Die Frage ist also, warum ist es scheinbar notwendig, solche Parallelwelten zu schaffen, die sämtlich politisch aufgeklärten Menschen die Haare zu Berge stehen lassen? Warum flüchten sich so viele unserer Zeitgenossen in diese Kultwelten? Und warum lassen wir es zu, unter dem Vorwand, endlich liest die Jugend wieder, dass Kinder und Jugendliche die Dogmen und scheinbaren Weisheiten und Lehren dieser Parallelwelten aufsaugen und nachleben? Noch in den 80ern bis in die 90er Jahre wurden die Rollenspiel-, Star Trek- oder Computerkampfspielgemeinden mit ihren Outfits als gesellschaftlich nicht kompatible Freaks abgestempelt. Warum findet die Gesellschaft es jetzt aber nett, wenn Sohn Harry Potter neben Mutter Frodo und Vater Darth in der Fußgängerzone zum Kino flanieren? Warum sieht Harry Potters Biografie der von Neo in Matrix so unglaublich ähnlich? Der eine folgt eben dem weißen Häschen und der andere einer Schneeeule. Was wird hier angesprochen? Instinkt? Warum also werden die Urinstinkte der Masse durch diese Serie so sehr angesprochen? Die Jagd nach der nächsten Fortsetzung und dem Wunsch nach Geborgenheit, in einer unzerstörbaren Realität heimisch zu werden, die unabhängig ist von sozialen Brüchen, politischer Verwirrung und ökonomischer Abhängigkeit, lässt sie wahrscheinlich zu Sammlerinnen werden. Vielleicht antworten auch viele Leserinnen am Ende jedes Buches wie Harry, der allzu oft zum heimlichen Alter Ego wird.
Feels strange to be going home, doesn't it?
I'm not going home. Not really.
Das Zitieren von scheinbaren Urinstinkten oder Urrechten ist es auch, was Harry Potter einerseits so sehr fraglich macht und andererseits so zugänglich für eine breite Masse. Deren Kommunikationssyntax auf einem lateinisch-altgriechisch-indogermanisch-pseudochristlich-keltischen Verständniswortschatz aufbaut, sowie annektierten Alltagsgebrauchsphrasen aus ehemals kolonialisierten Erdteilen. Rowling spielt mit gesellschaftlichen Allgemeinplätzen und Zusammenhängen.
You'll be okay, Harry. You're a great wizard. You really are.
Not as good as you.
Me, books and cleverness. And more important things. Friendship and bravery.
Rowling bedient Verschwörungstheorien light. Alle Erzählstränge hängen zusammen. Jemand bedient hierzu die Fäden. Die Frage ist nur, wer. Harry Potter und der die Konsumentin werden geführt und entdecken auch immer nur, was übergeordnete Mitspielerinnen zulassen. Sie spricht also Harry Potter und den tumpen Muggeln, uns, die Möglichkeit, das Recht und die Fähigkeit ab, selbstständig denken zu können. Eine Entwicklung des unerfahrenen Tors, wie bei Parsifal, wird abgestritten. Hinaus in die weite Welt zu blicken, kann gefährlich sein, sagte auch George W. Bush Jr. zur amerikanischen Bevölkerung. Bleiben wir eurozentristisch. Das Buch und der Konsumrummel drumherum sollen ja verkauft werden. Also, lasst uns ein Nestchen schaffen in dieser ungewissen Zeit, ein Stühlchen weiterrutschen, zusammen mit Alice und dem weißen Hasen. Denn es ist immer Tea Time. Hoch lebe das Empire. Hauself, mach dich unsichtbar und wasch die Tassen. Denn nur, wenn wir auf die übergeordneten Mitspielerinnen hören, kann uns die böse Wirklichkeit nichts anhaben. Dann sind wir immun wie Neugeborene.
Do you know why Professor Quirrell couldn't bear to have you touch him? It was because of your mother. She sacrificed herself for you. And that kind of act leaves a mark. No, no. This kind of mark cannot be seen. It lives in your very skin.
What is it?
Love, Harry. Love.
Alles politisch-aktivistische wird als unangenehm verdrängt. Zum Beispiel Harry Potters Freundin Hermione. Ein Schlammblut, das heißt, ihre Eltern sind Muggels und sie ist keine reinblütige Zauberin, die sich für die Befreiung der versklavten magischen Kreaturen wie den Hauselfen einsetzt, wird als anstrengend und aufrührerisch gegen das bequeme System dargestellt. Selbst die Hauselfen wollen nicht befreit werden.
This, sir, 'tis a mark of the house elves' enslavement. Dobby can only be freed if his master presents him with clothes.
Während in westlichen Kinder- und Jugendbüchern, spätestens seit Mitte der 70er Jahre, sonst immer die Freiheit des Geistes und die gerechte, mitmenschliche Freiheit im Vordergrund stand, so wird uns hier klargemacht, Freundschaft und Mut, Moral und andere idealistische Begrifflichkeiten sind zwar gut für dich, aber erst wenn du ein Volksheld bist, aber Besitz macht frei und Kleider machen Leute.
This is not the sound of the Asian underground. This is music.
Warum, so fragen inzwischen Kinder in nordenglischen Schulen, sollen sie sich für eine Leistungsförderung ihrer asiatischen und schwarzen Mitschülerinnen oder Mitmenschen einsetzen? Sind Schwarze nicht sowieso bessere Sportlerinnen und interessieren sich nur für Sport und Musik? Wie Lee Jordan, der Sportreporter ist? Was für ein einfallsreicher Name für den einzigen Schwarzen in der Harry-Potter-Welt. Angesiedelt zwischen Sportschuh und Kung-Fu. Sehr martialisch-athletisch.
Hello, welcome to Hogwarts' first Quidditch game of the season. Today's game, Slytherin vs. Gryffindor.
Das Weltbild des Harry Potter spielt mit pseudo-religiösen Inhalten und geht mit neoliberaler Genugtuung hausieren. Katapultiert uns also Harry Potter inhaltlich zurück ins 19. Jahrhundert? Sicher! Denn auch damals blühte der unaufgeklärte Liberalismus, der aus Klischees Dogmen produzierte. Gefährliche Halbwahrheiten für eine Jugend, die in einer unhaltbaren, liquiden Medienwelt groß wird. Also doch, trautes Heim, Glück allein und Großmutter wusste es doch besser? Dumbledore ist inzwischen über 150 Jahre alt und ist der Hort des Vertrauens. Die ruhende Mitte ehret die Alten, vielleicht kein schlechtes Konzept, nachdem die Renten- und Sozialbeihilfen von staatlicher Seite gestrichen werden. Zeugt mehr Kinder, die sind eure Altersvorsorge. Kauft ihnen Harry Potter. Das Ansiedeln der Erzählung in der guten alten britischen Traditionskiste hat auf jeden Fall für den englischen Ausgangsmarkt gezogen. Aber warum verstehen auch Konsumentinnen aus anderen Kulturkreisen die Botschaft? Ist Harry Potter nun doch so x-beliebig, so universal, so austauschbar? Wie kommt es nun, dass Harry Potter transnational ein Renner ist? Hier in Europa ist es erklärbar. Es ist ein eurozentrisches Buch. Und in Zeiten, wo händeringend nach einer europäischen Identität gesucht wird, besonders für die kommenden Generationen, erfüllt dieses Buch so manches. Mit dem Fingerzeig auf Tradition, Historie und Wunder, sowie europäische Eigenschaften wie Fleiß und Obrigkeitsvertrauen. Auch die Nordamerikanerinnen und deren Markt zu verzaubern, war ein leichtes. Harry Potters Zauberwelt hat ihren Mittelpunkt in Schottland und hier sehen auch viele der weißen amerikanischen Familien ihre Wurzeln. Es bedient das amerikanische Bild vom guten alten Europa. Zauberhafte Schlösser mit uralter Aristokratie, verwinkelte Gassen, malerische Cottages, Dampfzüge, grüne Berge, saftige Wiesen und Sherwood Forest. Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum Harry Potter für den weltweiten Markt funktioniert. Bilder der Kolonialzeit werden bedient, um ein zeitgenössisches Europa aufzuzeigen. Englische Country-Idylle, das hat man auch noch in Südamerika, Asien und Afrika vom großen Imperium im Hinterkopf. Und dass dort alles weiß ist und andersfarbige nie in Prime Positions zu finden sind auch. Hoch lebe Hogwarts! Von der Fangemeinde, viel gelobte Namensgebungen knüpfen eigentlich nur an die Erwartungen eines globalen Markts an. Die pseudo-geistreichen Laut- und Phrasenspielereien sind doch nicht wirklich ernst gemeinte literarische Paraden. So hat die zentrale Gestalt Dumbledore unter anderem den Titel Magor, was in einigen indianischen Sprachen Häuptling bedeutet. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, um uns in Erinnerung zu rufen, dass die Welt über England und Europa hinausgeht. Und wer einmal Kolonialmacht in Nordamerika war? Die meisten Namen spiegeln, ähnlich wie in mittelalterlichen Volksbelustigungslustspielen, die Aufgaben und den Charakter der Personen oder Typen innerhalb der Erzählung wider. So ist Lucius Malfoy von Lucifer, der gestürzten Lichtgestalt und Englisch, übler Geruch, natürlich böse. Während Sirius Blake der hellste Stern am schwarzen Himmel sich natürlich in einen Hund verwandeln kann und als Beschützer auftritt. Und die Welt der Zauberer direkt vor unserer Nase liegt in London in Diagon Alley, also parallel zu unserer Welt. Ach, nun ja, Wir sind eben nur Muggels. Also vielleicht nicht dumm wie Brot, dafür aber Idioten und Einfallspinsel. Damit die Muggels schön ruhig halten, gibt es das Ministry for Magic. Die Verwaltungs- und Kontrollbehörde der Zauberwelt. Diese ist es eigentlich, die die Geschehnisse der Welt regelt und bestimmt. Vor unseren Augen jedoch verborgen. Zutritt kann nur durch eine analoge Telefonzelle erlangt werden. Hat sich Rowling da was von Matrix abgeschaut? Warum ist es aber eigentlich so schwierig, Harry Potter zu kritisieren? Vielleicht, weil das Konzept des Projekts aus einer neoliberalen Position mit neoliberalen Taktiken argumentiert. Man gesteht ja immer zu, dass etwas falsch ist, schüttelt den erhobenen moralischen Zeigefinger und gibt Hermione, der Kämpferin für die Freiheit der Hauselfen, insgeheim recht. Aber ist das nicht eigentlich langweilig? Interessiert es die Konsumentinnen wirklich? Egoismus ist hier gefragt. Und der Konsumentinnen wird auch angesprochen und manipuliert. Wer würde nicht lieber ein Volksheld werden, als sich um die Belange anderer Gruppen zu kümmern? Die eigene Klasse feiert und herrscht. Die Hauselfen, Muggles und magischen Kreaturen verstehen die Zusammenhänge doch sowieso nicht. Also, was soll das vorgegaukelte Mitleid? Lieber Konsument, liebe Konsumentin, hast du vergessen, dass du im echten Leben ein Muggel bist? Natürlich werden Muggels und andere Kreaturen nur von den als böse abgestempelten Slytherins, Todesessern und einigen Purebloods getötet und verfolgt. Aber wer greift eigentlich gegen sie ein, solange es ihm selbst nicht an die Substanz oder Machtposition geht? Harry Potter? Dumbledore? Hut ab vor dem Egoismus. Solange es mir nicht wehtut, rühre ich keinen Finger. Aber letztendlich darf man nicht vergessen, was vom bösen Zauberer Lord Voldemort gesagt wird.
That's it, Harry. There is no good and evil. There is only power. And those too weak to seek it.
Genau das wird durch die Harry Potter-Erzählungen vermittelt. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Jeder, inklusive dem fast ausschließlich guten Albus Dumbledore und dem jugendlich heldenhaften Protagonisten Harry Potter, durch dessen pubertäre cholerisch-hysterischen Anfälle letztendlich sein Pate umkommt, ist eine komplexe Gestalt, mit Stärken und Schwächen. Außer eben Voldemort. Der ist absolut böse. Immerhin braucht man ja einen terroristischen Schurken, auf den das Nicht-Funktionieren des Systems abgeschoben werden kann. Einen biblisch anmutenden Bösewicht. Immerhin war ja Lucifer einst eine Lichtgestalt und Voldemort ein Zauberer. Oder, um es mit einem Beispiel aus dem realen Leben zu versuchen, die Deutschen und Franzosen waren neben den Engländern im Kalten Krieg die Verbündeten der Amerikaner, bis Lucifer die Aufklärung für sich fand, Voldemort, Machiavelli und die Europäer ihre eigene Identität und dadurch ihre Macht. Die Kolonien begreifen also ihre Machtposition, wie die arabischen Staaten das Öl, und werden durch den Stempel Terrorist oder Schurke oder Böse zu weiteren Ohnmacht verdammt, wenn sie sich diesen Hut nicht anziehen wollen. Den Sorting Hat, wie die Erstklässler in Hogwarts aufgesetzt bekommen, diktiert von einem lächelnden, verständnisvollen, besternten Dumbledore oder der Übermacht des Systems.
Hang on a minute. We're forgetting one thing. Who's the one wizard Voldemort always feared? Dumbledore. As long as Dumbledore's around, Harry, you're safe.
Today, the color line is the power line, is the poverty line.
We'll be right back.
tandem, and poverty is a handmaid.
Ja, das war eine Gegensprechanlage. Für den Inhalt verantwortlich und gegengesprochen hat Robi Sirka. Die Musik war von Asian Dub Foundation und für die Produktion verabschiedet sich Wolfgang Meisinger. Ciao, bis zum nächsten Mal.